Liebe Gemeinde, liebe Gäste, wir fahren fort mit unserer Serie durch das Lukas-Evangelium. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zu Lukas Kapitel 1. Das Lukas-Evangelium Kapitel 1. Wir sind angelangt bei Vers 57. Wir lesen miteinander Verse 57 bis 66. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht habe, und sie freuten sich mit ihr. Und es geschah am achten Tag, da kamen sie, das Kind zu beschneiden. Und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters, Zacharias. Und seine Mutter antwortete und sprach: Nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr: Niemand ist in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Sie winkten aber seinem Vater zu, wie er etwa wolle, dass er heißen sollte. Und er forderte ein Täfelchen und schrieb darauf: Johannes ist sein Name. Und sie wunderten sich alle. Sogleich aber wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge gelöst, und er redete und lobte Gott. Und Furcht kam über alle, die um sie her wohnten. Und auf dem ganzen Gebirge von Judäa wurden alle diese Dinge besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen: Was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn auch des Herrn Hand war mit ihm. Amen. Amen. Lasst uns beten. O du ewiger und herrlicher Gott und König, wir rühmen dich und wir preisen deinen großen und furchtgebietenden Namen, denn heilig bist du, der du weit über alles Erhaben im Himmel thronst. Wir bitten dich, dass du jetzt gnädig auf uns schaust und uns hilfst, dass wir dein Wort verstehen und es zu Herzen nehmen, auf dass wir Segen haben und dein Name in uns verherrlicht wird. In Jesu Namen erbitten wir all dies. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Sicher standest du schon mal an einem See oder an einem Teich und du hast einen Stein hineingeworfen. Und dann hast du auch beobachtet, was passiert, wenn du das tust. Der Stein, der plumpst ins Wasser, und auf der Wasseroberfläche bilden sich plötzlich Kreise, die von innen nach außen immer größer werden. Kreisförmige Wellen, die sich immer weiter ausbreiten. Und daher kommt diese Redewendung, dass etwas weite Kreise zieht. Also wenn sich etwas verbreitet, wenn etwas so große Auswirkungen hatte, dass nach und nach immer mehr Menschen es erreicht und betrifft, und ja, so wie diese Kreise auf dem Wasser, die sich immer mehr ausbreiten. Lukas, der Historiker, hat akribisch genau die Geschichte von Jesus Christus aufgeschrieben. Und das ist der Steinschlag Gottes in unsere Weltgeschichte. Es ist das Kommen des Sohnes Gottes, und das schlug hohe Wellen. Lukas beschreibt uns diesen gewaltigen Einschlag, der Kreise zieht, und zwar der sich auf der gesamten Welt ausbreitet. Ja, sein eines Evangelium reicht ja gar nicht. Er muss noch die Apostelgeschichte hinzufügen, um zu zeigen, welche Wellen das schlägt. Es ist weltbewegend, was hier passiert. Und selbst 2000 Jahre danach bewegt sich die Welt immer noch. Und immer noch kommt bei uns an, was dort geschehen ist, vor 2000 Jahren. Gewaltige, weltbewegende Dinge. Dinge, die dich berühren sollten. Dinge, die dich bewegen sollten in deinem tiefsten Inneren. Ja, bist du von diesen Kreisen, von diesen Wellenbewegungen des Evangeliums schon getroffen, schon bewegt? Oder sitzt du heute immer noch hier gänzlich unberührt und teilnahmslos und gleichgültig dieser großen Botschaft gegenüber? Lukas schreibt, damit du glaubst, damit du von Herzen ergriffen bist von dieser Botschaft. Nun, Meine Predigt heute Abend hat nur zwei Teile. Ich versuche es möglichst einfach zu halten. Im ersten Punkt wollen wir uns anschauen, wie der Priester Zacharias auf all das reagierte. Wir haben ja schon gehört, was mit ihm passierte, und heute erfahren wir ein bisschen mehr, wie es ihm noch dabei ging. Und wir werden sehen, dass er es war, der als erstes von diesem Steinschlag Gottes miterlebte. Ich meine, erinnert euch daran, er war es doch, der im Tempel war. Er diente im Tempel und plötzlich erschien ihm der Engel Gabriel und verkündigte ihm eine gute Botschaft, nämlich, dass der große, gewaltige Steinschlag Gottes nun kommt, nach all den Tausenden von Jahren, und es wurde angekündigt, und nun sendet der Herr seinen Messias, seinen Retter, den Christus, den Sohn Gottes. Und ja, er, Zacharias, sein Sohn, soll der Vorbote von diesem Messias sein. Von dem Sohn Gottes, den Retter der Welt. Und dabei war seine Frau ja unfruchtbar und schon viel zu alt. Und der Engel bringt ihm diese gewaltige Botschaft. Was für eine unfassbar gewaltige Botschaft, die gewaltige Kreise ziehen muss. Man möchte meinen, dass gleich, wenn er den Tempel verlässt und die Menschenmenge gesegnet hat, er predigt zu ihnen und verkündigt und sagt, Gott sendet nun seinen Messias. Die Tage sind angebrochen und wir dürfen Zeuge davon sein. Und es müsste gewaltige Wellen schlagen im ganzen Land. Aber erinnert ihr euch noch, wie Zacharias reagiert hat? Er glaubte diese Worte nicht. Es klang ja viel zu schön, um irgendwie wahr zu sein. Wisst ihr noch? Er zweifelte das an. Und Gott strafte ihn dafür. Der Engel sagt, erinnert euch, Vers 20, und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, der dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Genau das ist passiert. Er wurde hinfort stumm, er konnte nicht mehr sprechen. Und als er aus dem Tempel kam, konnte er seinen Dienst gar nicht wirklich nachkommen. Er konnte das Volk nicht segnen. Und als Priester hast du einmal in deinem Leben die Chance, in Jerusalem, nachdem du im Tempel gedient hast, vor den Tausenden von Menschen zu erscheinen und vielleicht sogar ein Wort an sie zu richten. Und er hatte diese Botschaft, den Messias zu verkündigen und zu sagen, was nun geschehen wird. Und er ist stumm. Er kann kein Wort von seinen Lippen bringen. Und dann wird es plötzlich ganz still um Zacharias. Wir hörten, dass Maria auch eine frohe Botschaft von dem Engel Gabriel empfing. Erinnert euch. Und wir hörten, wie sie dann Elisabeth traf und die beide eine gesegnete Gemeinschaft hatten. Wo fand das Ganze nochmal statt? Vers 39. Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge in eine Stadt Judas. Und sie kam wohin? In das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Maria kommt in das Haus von Zacharias, aber hier ist nur die Rede von einer Begegnung mit Elisabeth. Und in Vers 56 heißt es, und Maria blieb ungefähr 3 Monate bei ihr und kehrte zu ihrem Haus zurück. Elisabeth glaubte, sie zweifelte nicht, obwohl ihr kein Engel begegnet war. Sie freute sich, sie erlebte das, dass in ihrem Bauch das Kind Johannes vor Freude hüpfte, als Maria sie begrüßte. Sie erlebte herrliche Dinge, herrlichen Austausch mit Maria. Aber was ist eigentlich mit Zacharias los? Wo ist der denn? Es wird nicht berichtet von einem Lobpreis von ihm. Ein Lobpreis seiner Frau wird hier überliefert. Aber was ist eigentlich mit Zacharias los? Nun, er war stumm. Aber ist das vielleicht einfach ein Zufall, dass er hier nicht erwähnt wird, dass einfach die Rede ist von Elisabeth? Nun, lesen wir mal ein bisschen weiter und achtet darauf, wie merkwürdig das formuliert ist. Vers 57. Für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht habe, und sie freuten sich mit ihr. Also eigentlich würde man doch meinen, dass die Nachbarn und die Verwandten sich freuen mit ihnen beiden. Denn der Herr hat die Gnade groß gemacht an ihnen beiden. Aber nein, Zacharias wird wieder nicht erwähnt. Okay, vielleicht ist das nur Zufall. Vielleicht lese ich hier zu viel rein. Ja, jetzt wird es noch deutlicher. Vers 59. Und es geschah am achten Tag, da kamen sie, das Kind zu beschneiden, und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters Zacharias. Was? Also eigentlich ist Zacharias hier der Priester und er ist sein Vater und er müsste auftreten, sein Kind zu beschneiden und es zu segnen und ihm den Namen zu geben. Der Engel hatte ihm ja explizit den Auftrag gegeben, er soll sein Kind benennen, er soll es Johannes nennen. Und hier lesen wir, dass die Nachbarn und die Verwandten kommen und das alles übernehmen. Den Akt der Beschneidung und was noch? Ja, sie geben ihm sogar einen Namen und sie nennen ihn nach dem Vater Zacharias. Was? Wo ist denn hier der Vater? Was ist denn mit Zacharias? Das klingt fast so, als sei er gar nicht involviert, als würden die Nachbarn und die Verwandten schon alles machen. Denn es ist eine beschlossene Sache, wie sie das Kind benennen. Und der Vater hat hier überhaupt gar kein Mitspracherecht, wirkt es erst einmal. Dabei hatte der Engel doch gesagt, dass Zacharias seinen Sohn benennen soll. Und anscheinend bekommt er von all dem nicht wirklich was mit. Sie beschneiden das Kind, sie benennen das Kind, ohne den Vater zu befragen. Und jetzt wird es noch kurioser. Seine Frau, die den ganzen beiwohnt, Elisabeth, sie greift ein und sagt in Vers 60. Und seine Mutter antwortete und sprach, nein, er soll Johannes heißen. Sie muss diese ganze Zeremonie irgendwie unterbrechen. Merkwürdig. Was ist denn mit Zacharias? Er scheint so im Abseits zu stehen. Irgendwie wirkt er teilnahmslos. Ja, wir wissen, er ist stumm. Und sicher machten das die Verwandten und die Nachbarn gar nicht aus böser Absicht. Ihnen war ja klar, Zacharias ist hier zu nichts zu gebrauchen. Gerade er kann den Segen, der bei der Beschneidung gesprochen werden muss, nicht sprechen. Er kann seinen Namen nicht verlauten lassen. Also dachten sich die besorgten Nachbarn und Verwandten, nehmen wir die ganze Sache in die Hand. Die beiden sind ja auch vielleicht schon ein bisschen älter. Sie haben viel durchgemacht und Zacharias kann gerade nicht sprechen. Also wir wollen die Familie nicht beschämen. Wir kümmern uns um alles. Und sie geben ihm doch tatsächlich den Namen Zacharias. Und es scheint so, als habe Zacharias davon nichts mitbekommen. Er greift nicht ein. Johannes hätte offiziell den Namen Zacharias bekommen, wenn Elisabeth nicht protestiert hätte. Die Leute sind perplex. Sie verstehen nicht, warum Elisabeth jetzt einfach das Ganze unterbricht und ihm einen anderen Namen geben will. Vers 61. Und sie sprachen zu ihr, niemand ist in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Sie winkten aber seinem Vater zu, wie er etwa wolle, dass er heißen sollte. Jetzt kommen sie auf die Idee, den Vater zu fragen. Er ist derjenige, der die Autorität hat, den Namen festzulegen. Und hier heißt es, sie winken dem Vater zu. Und darum vermuten viele Ausleger, dass Johannes nicht nur stumm war, sondern auch taub. Denn sie müssen ihm zuwinken, sie müssen Handzeichen machen, um irgendwie mit ihm zu kommunizieren. Und sprachlich ist es tatsächlich so, dass in diesem Wort, wenn der Engel spricht, er wird stumm sein, Taubheit tatsächlich mit eingeschlossen sein kann. Wir wissen es nicht hundertprozentig, aber wir sehen, Zacharias scheint so abwesend gewesen zu sein, so wenig involviert gewesen zu sein, dass man ihm erst zuwinken muss, dass er zu der ganzen Sache auch etwas sagt. Und er fordert, damit er kommunizieren kann, ein Täfelchen. Vers 63. Und er forderte ein Täfelchen. Das war vermutlich einfach eine Tafel, die mit einer Wachsschicht überzogen war, wo man einen Text einschaben kann. Und gleich schauen wir, was er schrieb. Aber lasst uns zunächst einmal über diesen Zustand von Zacharias gerade nachdenken. Dieser Mann, der geistliche Leiter seiner Familie ist, ein Priester ist, ein Mann Gottes, der tadellos lebte vor dem Herrn. Es scheint fast so, als sei seine Nützlichkeit dahin. Also er konnte weder die Leute im Tempel segnen, noch konnte er irgendwie mit Maria reden. Er konnte diese junge Frau nicht, wie seine Frau es tat, ermutigen. Er konnte keinen Lobpreis geben. Er konnte nicht einmal seinen Sohn den Namen geben und Segensworte zur Beschneidung sprechen. Er konnte die Leute nicht korrigieren. Er konnte diese Führung nicht an sich nehmen. Die Leute involvierten ihn nicht mal. 9 Monate lang war er stumm, vielleicht sogar taub. Und vielleicht fühlte er sich einfach auf dem Abstellgleis. Dieser so gottesfürchtige, nützliche Mann ist so im Abseits, dass seine Frau hier die Führung übernehmen muss, um die Leute zu korrigieren. Es scheint fast so, als ob alles an ihn vorbeizieht, es ihm so viel entgeht, als hätten die Leute ihn irgendwie abgeschrieben, als hätte er überhaupt nicht diesen Steinschlag Gottes erlebt und diese gewaltige Botschaft gehört. Wahrscheinlich dachte er die meiste Zeit einfach nur an seine Sünde, denn täglich wurde er damit konfrontiert. Und war kaum noch zu irgendetwas zu gebrauchen. Weißt du, dass das eine deutliche Warnung ist? Verstehst du, was die Sünde aus dir machen kann? Manche von euch haben große Fehler getan in ihrem Leben. Ihr seid gläubige Christen, ihr liebt den Herrn und versucht, seine Gebote zu halten. Aber da war so ein bestimmter Moment in deinem Leben, wo du einfach gesündigt hast. Und zwar schwer, im Unglauben gesündigt hast. Und du erlebst, wie Gottes Züchtigung auf deinem Leben liegt. Und du siehst deine Sünde, sie ist dir alle Zeit vor Augen. Und irgendwie kannst du nicht mehr deine Aufgaben erfüllen, die du eigentlich erfüllen solltest. Während alle sich um dich herum freuen, hast du irgendwie nicht mehr so einen Anteil daran. Und die Führung, die du eigentlich übernehmen solltest, all die Dinge, die du tun solltest, du solltest ein Segen sein für andere, du verpasst so viel. Wenn man in so einem Zustand ist, wenn man schwer gesündigt hat und kaum noch zu etwas zu gebrauchen ist und die Sünde vor deinen Augen steht und die Züchtigung des Herrn, dann ist das ein überaus trauriger Zustand. Und man fängt sogar an, sich zu isolieren. Und alles zieht an dir vorbei und du bist nicht mehr so involviert, wie du sein solltest. Du hast nicht mehr so einen Anteil an der Freude und an dem Dienst und du erfüllst nicht mehr die Rolle, die du so ausfüllen solltest. Und so geht es so manchen Christen. So manchen Ehemann vielleicht sogar, der eigentlich die Familie anleiten sollte, der eigentlich die Rolle der Führung hat, aber er ist so schwach, er hat so gesündigt. Und die Sünde führt dazu, wenn die Züchtigung auf dich kommt, dass du wie paralysiert werden kannst, lethargisch, alles rauscht an dir vorbei und du verpasst so viel und du bist nicht mehr so richtig dabei, vielleicht sogar im Gemeindeleben. Während sich alle freuen und von den herrlichen Taten Gottes reden, bist du einfach wie gelähmt, weil du nur an deine Sünde denken musst. Es heißt so in Hebräer Kapitel 12, wo es über die Züchtigung des Herrn geht, da heißt es, alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Und jetzt hör mal, darum, weil das so ist, richtet auf die erschlaffenden Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für ihre Füße, damit das Lahme nicht abehre, sondern vielmehr geheilt werde. Es sind Menschen, die gesündigt haben, die gezüchtigt werden vor dem Herrn und einfach mutlos sind. Einfach erschlaffte Hände haben, lahme Knie. Man kann sagen, sie sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Es führt einfach zur Teilnahmslosigkeit. Und es ist traurig, wenn das wahren Gläubigen passiert. Und Zacharias war nicht irgendwer. Er war ein heiliger, vorbildlicher Mann. Und er scheint so seine Nützlichkeit und seine Freude und seinen Einfluss beraubt worden zu sein. Vielleicht warst du schon mal in so einer Situation. Vielleicht bist du ja gerade in so einer Situation. Und du fühlst dich, als ob alles an dir vorbeizieht und du nicht wirklich Anteil hast an den herrlichen Freuden Gottes und seiner Gemeinde. Alle freuten sich mit Elisabeth, dass das Kind geboren wird. Und natürlich wird sich Zacharias auch gefreut haben. Aber so richtige Freude? Er hat Gott nicht geglaubt, als Gott ihm gesagt hat, dass es passieren wird. Sicher war er zutiefst beschämt, schockiert und enttäuscht über sich selbst. Weißt du, wenn du in einer solchen Situation bist, wo du nicht mehr so nützlich, so freudig, so stark, so hilfreich bist, sondern gedemütigt bist vor dem Herrn und dich schämst für deine Sünde und deine Schwachheit und dein Versagen, weißt du, es gibt Hoffnung für dich. Hoffnung, dass es wieder besser werden kann, dass du neu gestärkt werden kannst, neue Freude haben kannst, neu Gott preisen kannst, von ganzem Herzen. Und das sehen wir doch hier, es passiert doch hier. Ab Vers 62. Und sie winkten aber seinem Vater zu, wie er etwa wolle, dass er heißen sollte. Und er forderte ein Täfelchen und schrieb darauf, Johannes ist sein Name. Und sie wunderten sich alle. Was tut Zacharias hier? Ich sag dir, was er tut. Er ist endlich gehorsam. Der Engel hat ihm gesagt, er soll ihn Johannes nennen. Und jetzt nun nimmt er dieses Wort des Engels endlich von Herzen an. Und tut, was der Herr geboten hat, ohne zu diskutieren. Der Engel hatte gesagt, du sollst seinen Namen Johannes nennen. Eigentlich hatte er diesen Auftrag bekommen. Und er schaut zu, wie andere ihn irgendwie benennen und er ist nicht involviert. Bisher hielt sich Zacharias zurück, aber plötzlich erwacht er aus seinem Schlaf und er handelt endlich wieder, wie ein Mann Gottes es tut, nämlich im Gehorsam von dem Wort Gottes. Und er schreibt, Johannes ist sein Name. Das erste, was er schreibt, ist Johannes. Das ist das, was der Engel mir gesagt hat, Johannes. Und achtet darauf, er schreibt hier nicht, Johannes soll er heißen. Er schreibt, Johannes ist sein Name. Diese Sache ist schon unlängst entschieden. Gott hat es gesagt. Es steht überhaupt nicht zur Diskussion. Was fällt euch überhaupt ein, darüber zu diskutieren? Der Engel hat es gesagt. Kein Mensch auf Erden hat da irgendwie ein Mitspracherecht. Noch nicht einmal Zacharias, der Vater. Er beugt sich unter den Willen Gottes und ist einfach gehorsam und sagt, er heißt Johannes. Diskussion beendet. Und wenn ihr sagt, niemand in der Verwandtschaft heißt so, vergesst es. Es spielt überhaupt keine Rolle. Denn Gott hat es gesagt. Und was Gott sagt, steht über allen Traditionen, über allen Vorstellungen und Wünschen der Menschen. Er beugt sich im Gehorsam unter Gottes Wort. Endlich. Endlich. Ja, du kannst sagen, Unglaube, Ungehorsam schlossen den Mund von Zacharias. Aber Glaube und Gehorsam öffnen ihn wieder. Vers 64. Sogleich aber wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge gelöst und er redete und lobte Gott. In dem Moment, wo Zacharias aus seinem Schlaf aufwacht und endlich Gott gehorcht und seinen Willen tut, hier lösen sich seine Fesseln seiner Zunge. Er heißt Johannes und das ist ein Bekenntnis des Glaubens, des Gehorsams. Und hier werden die Ketten gelöst in dem Moment, wo er Gottes Wort neu im Glauben ergreift und gehorcht. Hier scheint es plötzlich keine Traurigkeit mehr zu geben, keine Beschämung mehr, sondern einfach nur Lobpreis. Lobpreis. Jetzt ist Johannes plötzlich wieder bewegt von diesem Steinschlag Gottes. Jetzt ist er so bewegt, dass er Gott lobpreist. Und wir werden dann ein anderes Mal sehen, wie er vom Heiligen Geist plötzlich bewegt und erfüllt wird und wunderbare Worte des Lobpreises spricht. Die letzten Worte dieses ersten Kapitels. Eigentlich hätte es diese Worte schon geben müssen, als er noch im Tempel war. Aber er war ungläubig und ungehorsam. Aber schau, all das scheint wie vergessen zu sein, denn jetzt glaubt er und nimmt es an und preist und lobt Gott. Hier ist Hoffnung für dich. Bist du in schwere Sünde gefallen und fühlst dich wie gelähmt und so schwach und du schaust auf dein Leben zurück und sagst, du stehst auf dem Abstellgleis, weil alles rauscht an dir vorbei und du hast so viel verpasst? So viele Gelegenheiten, wo du hättest nützlich sein können, ein Segen sein können, im Glauben vorangehen können, wo die Botschaft Gottes durch dich verbreitet worden wäre, wo diese Kreisbewegung des Evangeliums, wo du eigentlich eher im Weg standest, als wirklich ein Zeugnis zu sein in der Kraft des Herrn. Hier erkennst du kannst wiederhergestellt werden, neue Hoffnung haben und dem Herrn neu loben. Wenn du in diesem Zustand bist, dann will ich dich auffordern, erhebe dich im Glauben. Erhebe dich, ergreife das Wort Gottes und gehorche Gott vom Neuen. Und du wirst sehen, er wird dich lösen, er wird dich befreien. Wenn du endlich annimmst von ganzem Herzen, was er sagt und wenn du dich zu ihm wendest, so wird er dich erfüllen mit wahrem Lobpreis. Sei ermutigt, nicht in diesem Zustand zu bleiben, sondern zurückzukehren zur neuen Stärke und Nützlichkeit, zur Freude, zum Lobpreis, wenn du doch nur glaubst und ergreifst und gehorchst, was Gott dir gesagt hat. Warum schreibt Lukas diese Geschichte von Zacharias auf? Es ist eine Ermahnung an Theophilus und an uns, Gottes Wort ernst zu nehmen und es nicht in Zweifel zu ziehen, sondern es zu tun. Zacharias war jemand, der zunächst nicht so bewegt war von diesem Steinschlag Gottes, sondern es anzweifelte. Und erst nach einer Zeit der tiefen Demütigung kann er im Glauben Gott preisen. Möge der Herr dir das ersparen, indem du von ganzem Herzen heute Gott lobst und ihn preist und ihm gehorchst. Aber lass uns nun zweitens, und das ist die zweite Hälfte meiner Predigt, mal schauen, wie die anderen Menschen hier reagieren. Und hier siehst du jetzt, wie dieser Steinschlag Gottes weite Kreise zieht, wie es sich mehr und mehr ausbreitet. Und wir hören zunächst, was im engsten Kreis geschah, Vers 58. Und ihre Nachbarn und Verwandten, die Nachbarn werden als erstes genannt, weil sie dichter an ihnen wohnten, bei ihnen wohnten, und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht habe, und sie freuten sich mit ihr. Sie freuten sich nicht bloß, weil Elisabeth jetzt ein Kind bekommen hat, sie sehen tiefer, denn sie wissen ja, dass Elisabeth ihr all ihr Leben lang unfruchtbar war, dass sie große Schmach hatte, dass sie keine Kinder bekommen konnte, doch am Ende ihres Lebens machte der Herr seine Gnade groß an dieser armen Frau. Diese Leute erkannten die große Gnade, die darin ihr geschenkt wird. Und sie selbst werden bewegt. Seht ihr hier, wie sie bewegt werden zu wahrer Freude. Sie freuen sich mit ihr. Und damit wird das Wort des Engels erfüllt, der sagte, über Johannes werden sich viele freuen. Und jetzt seht ihr, wie es hier anfängt, in diesem engen Kreis, und wie es weite Kreise schlägt. Denn als Zacharias darauf besteht, dass der Name des Kindes Johannes lauten sollte und sie sehr verwundert sind und plötzlich sein Mund gelöst wird und er Gott lobpreist, was passiert dort? Seht ihr, wie eine Welle hier ausgeht über die Leute? Und was ist das Erste, was über die Leute kommt, wenn sie wirklich verstehen, dass Gott etwas Gewaltiges tut? Vers 65. Und Furcht kam über alle, die um sie her wohnten. Eine Welle der Furcht breitet sich aus auf alle. Sie merken, was hier geschieht, ist übernatürlich, ist es paranormal. Das heißt, es steht über allem Normalen, was wir kennen. Es ist nicht in natürlicher Weise zu erklären, hier wirkt eindeutig Gott. Der Gedanke ist furchteinflößend, dass der große, ewige, heilige Gott in unserer Mitte so geheimnisvolle, mysteriöse, furchtgebietende Dinge tut, wo wir nur erschaudern können. Plötzlich wird diese Stummheit geheilt und Herr preist Gott und ein Name, den wir nicht erwartet haben, wird gegeben und damit wird uns klar, Gott entscheidet über diesen Namen. Es ist ein besonderer Junge, es ist ihnen nicht geheuer. Der Gedanke, dass Gott ihnen in diesem Moment so nahe kommt und solche Wunder an ihnen tut, da läuft ihnen ein kalter Schauer über den Rücken, da bekommen sie Gänsehaut. Furcht kam über alle, die um sie her wohnten. Zunächst ein kleiner Kreis. Aber seht ihr, es zieht weitere Kreise. Schaut nun, wie es sich ausbreitet. Denn nicht nur die jetzt unmittelbar bei ihnen wohnten, fürchteten sich, sondern was passierte? Vers 65. Und auf dem ganzen Gebirge von Judäa wurden alle diese Dinge besprochen. Es breitete sich aus, es zog Kreise. Man sprach über diese Dinge, man bewegte diese Dinge, man beschäftigte sich damit, man sprach darüber. Es breitet sich aus. Diese Botschaft, dass Gott hier Großes tut, breitet sich aus. Und es zieht noch weitere Kreise, Vers 66. Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen, was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn auch die Hand des Herrn war mit ihm. Die Leute staunten und sie nahmen es zu Herzen. Sie nahmen es ernst, sie bewegten es. Sie bewegten die Frage, was wohl aus diesem Kind werden wird. Denn hier ist Gottes Hand mit dem Spiel. Gott wirkt, er greift ein, er tut gewaltige Dinge. Und Lukas schreibt all das auf, damit auch du verstehst, hier ist Gott am Werk. Er tut furchtgebietende Dinge, die man zu Herzen nehmen sollte. Und wisst ihr, wir sind hier gerade im Kapitel 1. Ich meine, die Menschen sind hier aufgebracht darüber, dass Johannes geboren wird und über die wundersamen Erscheinungen, die das alles begleiten. Die Leute sind schon aufgebracht über die Geburt von Johannes. Dabei ist er nur der Vorbote. Er ist wie jemand, der auf der Bühne steht und den eigentlichen Star nur ankündigt und dann wie schnell wieder die Bühne verlässt, damit alle nun den Star feiern können. Und so war Johannes. Er hat niemals Aufmerksamkeit für sich selbst gesucht. Aber wenn schon über Johannes und über seine Geburt schon solch eine Aufmerksamkeit gegeben wird und die Leute schon sich fürchten und sich fragen, was geschieht da wohl? Wenn sie schon hierin erkennen, dass Gottes Hand involviert ist und Gott große Dinge wirken wird durch diesen Jungen, ja, was werden sie dann erst sagen, wenn sie verstehen, wen er ankündigt? Er ist doch nur der Vorbote. Verstehst du das, dass Lukas uns hier Schritt für Schritt vorbereitet auf den Allergrößten, auf den wahren Steinschlag Gottes, der kommen wird und gewaltige Wellen werden sich ausbreiten und die gesamte Weltgeschichte verändern für immer. Lukas schreibt das auf, damit auch du im tiefsten Inneren bewegt bist. Bewegt bist von dieser großen Barmherzigkeit Gottes, die er hier zeigt. Bewegt bist in Furcht, weil du erkennst, dass diese Dinge sich in Wahrheit zugetragen haben. Es sind keine alltäglichen Geschichten. Der heilige Gott ist hier am Werk und es zieht Kreise und diese Kreise sind auch heute bei dir angekommen. Meine Frage ist, ob du Furcht hast, heilsame Furcht, weil du gemerkt hast, dass Gott ein gewaltiges Werk gewirkt hat. Es ist mein Gebet und meine Hoffnung und das Gebet von uns allen als Gemeinde, dass dieses Evangelium in unserem Land neue Kreise schlägt. Dass wir alle, die wir hier sind, bewegt sind von diesen Dingen, die wir lesen. Dass, wie es heißt, und sie sprachen über diese Dinge, dass diese Dinge so gewaltig für uns sind, dass wir nicht anders können, als darüber zu sprechen. Dass auch Furcht über uns kommt und dass es auch von uns heißt, dass wir all diese Dinge zu Herzen nehmen. Aber möge doch der Herr schenken, dass es nicht einfach bei uns so ist, sondern dass der Herr schenkt, dass es in unserem ganzen Land neu diese Wellenbewegungen des Evangeliums gibt und plötzlich neu Furcht über unser Land kommt. Plötzlich neu die Menschen über diese Dinge reden. Plötzlich ganz neu Menschen diese Dinge zu Herzen nehmen und sich fragen, wie sie wohl gerettet werden können. Und was der Herr wohl Gewaltiges tut durch seinen Retter Jesus Christus. Möge der Herr es schenken, dass wir alle bewegt sind von seinem heiligen Evangelium, von seinen großen, gewaltigen Taten. Und ich hoffe, dass dir aufgefallen ist, dass Lukas Kapitel 1, und wir werden dann noch sehen, Lukas Kapitel 2, voll ist von Lobpreis Gottes. Es geht von einem Lobpreis in den anderen über. Und möge der Herr uns schenken, dass wir alle so bewegt sind von dem Evangelium, dass wir nicht ungehorsam sind, nicht ungläubig, sondern erfüllt sind mit tiefstem Lobpreis. Und dass wir unsere Münder öffnen und den Herrn preisen von ganzem Herzen. Und dass es so, weil wir erfüllt sind, weite Kreise schlägt. Dass in deiner Nachbarschaft geredet wird über diese herrlichen Dinge, die du verkündigt hast. Möge der Herr uns das schenken, dass es ihm neu gefällt, die Wasseroberfläche dieses Landes, geistlich gesprochen, neu zu erschüttern. Auf dass sein Evangelium ausgeht in alle Winkel dieses Landes. Auf dass sein Name gepriesen wird und alle Menschen ihn fürchten, denn er ist wert, dass man ihn ehrt. Gelobt sei sein heiliger Name. Amen.
Lass uns aufstehen und beten. Unser Herr, hab Dank für das Wort, das wir nun hören durften. Herr, wir haben uns gefreut über deine große Gnade, dass du Zacharias, nachdem du ihn gezüchtigt hast, mit Stummheit und vielleicht Taubheit, dass du ihm neu dich wieder zugewandt hast in deiner Gnade, dass du seinen Mund geöffnet hast, dass er bekennen durfte, dass er nun gehorsam ist und dass der Name seines Sohnes Johannes ist. Nicht, weil irgendwelche Traditionen in der Familie das so bestimmen würden, sondern weil es dein Wille ist. Herr, und so beten wir für alle von uns, die vielleicht geistlicherweise, so wie Zacharias, geschwächt sind, die vielleicht unter deiner Züchtigung stehen, die vielleicht ein Leben führen, in dem Sünden sind, die dazu führen, dass sie selbst zurückgehalten werden in ihrer Nützlichkeit, dass sie schwach sind im Glauben, dass sie vielleicht so ein wenig abseits stehen, dass sie vielleicht einige Dinge einfach aufgegeben haben, dass du sie neu beleben mögest, dass sie sich erheben mögen im Glauben, dass sie neu im Gehorsam wandeln mögen und erleben können, wie du sie dann segnest und stärkst und sie wieder nützlich machst, wie sie wieder ganz Teil deiner heiligen Gemeinde sind. Wir beten besonders für die Männer unter uns, die Ehemänner und die Väter, die die Verantwortung haben, ihre Ehefrauen und ihre Kinder zu erziehen, in der Furcht und der Mahnung des Herrn, ihre Ehefrauen zu reinigen durch dein Wort, dafür zu sorgen, dass sie gute geistliche Leiter sind und ihrem Haus gut vorstehen. Und wir beten besonders für diese Brüder, wenn sie schwach geworden sind, wenn sie vielleicht hier und da aufgegeben haben, wenn sie vielleicht durch sündiges, egoistisches Verhalten, durch Faulheit, durch irgendwelche Sünden, was immer es sei, davon abgehalten werden, ihre Aufgabe zu erfüllen und ihrem Haus recht vorzustehen, dass du auch sie nun stärken mögest, dass sie es wieder tun. Herr, dass sie erleben können, wovon wir lesen in Jesaja, dass die, die auf den Herrn harren, die an ihm festhalten, die nicht verzweifeln, die nicht ablassen von ihm, sondern die auf den Herrn harren, dass sie neue Kraft kriegen, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Und wenn sie laufen und wandeln, dass sie nicht müde und nicht matt werden, sondern dass sie wirklich Kraft haben. Und wenn die Jünglinge stürzen und die jungen Männer fallen, dass sie doch wandeln, dass sie laufen und nicht erschöpft sind, Herr. Lass uns das doch erleben, wie du uns heute neu erhebst, ja, wie du uns Schwingen gibst, dass wir uns aufschwingen wie Adler und dass wir in Kraft vorangehen, dass wir all die Sünde abtun, von uns werfen, die uns zurückgehalten hat, die uns gehindert hat, wirklich nützlich zu sein. Und dass wir jetzt wieder im Gehorsam und im Glauben wandeln und tun, was du sagst und ein Segen sind in unseren Familien und in der Gemeinde und noch darüber hinaus. Herr, wir beten, dass du uns zu freudigen Christen machst. So freudig, so erfüllt von der guten Botschaft, von dem Evangelium deines Sohnes, dass man uns das ansieht, dass man das spürt, ja, dass wir gar nicht anders können, als davon zu reden, denn du hast gesagt, wenn das Herz voll ist, es geht der Mund über, lass das doch bei uns so sein. Fülle unser Herz mit Freude über Christus, über dein Erbarmen, über das Evangelium, damit wir auch davon erzählen, damit unsere Nachbarn und unsere Verwandten erkennen mögen, dass wir eine besondere Hoffnung haben, dass sie hören mögen von uns unsere Freude am Evangelium und dass auch sie Interesse haben mögen, dass auch sie kommen mögen, um zu hören. Herr, dass dein Evangelium wieder weite Kreise zieht in unserem Land. Wir beten, dass du viele freudige Christen, viele freudige Bekenner hast in diesem Land, unsere Gemeinde, jeden einzelnen von uns und noch viele andere, dass ein Evangelium verkündigt wird, an jedem Ort, bis in die letzten Winkel. Und dass viele, viele noch zum Glauben kommen mögen, dass viele dich loben und preisen mögen für deine große Gnade, die du geschenkt hast in deinem Sohn, Jesus Christus, der uns erlöst von all unseren Sünden und uns rettet von dem kommenden Zorn und uns das ewige Leben schenkt im Himmel. Herr, lass uns erleben, dass dein Wort diese Auswirkung hat, dass wir alle geheiligt sind und freudig und kraftvoll gehen im Gehorsam und im Glauben und dich verkündigen und Großes geschehen möge in unserem Land, Herr. Mag es noch so dunkel aussehen, wir wissen, wenn du willst, dann kannst du Gnade schenken und kannst viele wieder retten und kannst Großes bewirken in diesem Land. Und darum bitten wir dich, dass du es tun mögest. Und wir beten auch noch einmal für die, die hier jetzt im Gottesdienst waren und dein Wort gehört haben, dass auch sie nicht losgelassen werden von deinem Wort, sondern dass es weiter wirkt an ihnen und dass auch sie wirklich das Bedürfnis haben, nicht nur von Johannes zu hören und den Wundern, die du an ihm und um seine Geburt herum getan hast, sondern von dem mehr zu hören, auf den Johannes hingewiesen hat, auf deinen Sohn, unseren Herrn, und dass auch sie zum Glauben kommen mögen an Christus. Herr, wirke wieder Großes in unserem Land, zur Ehre deines Sohnes und zur Ehre deines Namens. und schenk uns die Gnade, daran beteiligt sein zu dürfen. Amen.